Seid herzlich eingeladen, wieder unterwegs mit Jesus zu sein. Wir begeben uns wieder in die Zeit, 2000 Jahre zurück, und sind mitten in der Menge, die sich um Jesus versammelt und hören seine Worte. Wir sehen das, was er tut. Wir sehen die Begeisterung der Massen. Wir sehen aber auch, wie die Zahl der Kritiker durchaus da ist, wie Menschen ihn angreifen, ihn versuchen fertig zu machen, sicherlich nicht aus Gründen, über die man diskutieren könnte, sondern aus Gründen des Neides, weil er ja Aufmerksamkeit bekommt, weil er eine Botschaft hat, die die Menschen, die eigentlich das für sich beanspruchen, die Botschaft zu haben, die im Leben trägt, dass sie merken, dass sie nicht so stark ist wie die Botschaft von Jesus. Und wir haben schon viel gelernt von ihm und wir haben schon einige Meilen, wir waren schon einige Meilen mit ihm unterwegs. Und wir merken, dass irgendetwas sich zuspitzt, dass die Situation spannungsvoller wird und dass es hier anscheinend auch darum geht, welche Botschaft den Sieg davon trägt oder welcher sterben wird. Und Jesus erzählt oft von den Dingen, die kommen werden, die Zeiten, in denen sich diese Welt radikal ändern wird. Sie wird sich verwandeln. Dass der Vater im Himmel dann herrschen wird darüber und alles seiner Regierung unterstellt wird. Und so machen wir uns heute Gedanken über die Zeichen der Vollendung des Zeitalters. Und wir hören, was Jesus selbst sagt. Eine Randnotiz, ihr könnt es nachlesen in Matthäus 24. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu und erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Und dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet vor allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis zum Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Und wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung von denen durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte sehen werdet. Wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht herabsteigen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Und betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Und wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Gemächern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt, von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Aber gleich nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen. Von dem Feigenbaum lernt aber das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nah an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, sondern allein mein Vater. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf einem Feld sein, einer wird angenommen und einer gelassen. Zwei werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird angenommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb komme, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen würde. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wie schwer sind diese Worte, die Jesus sagt, im Vergleich zu seinen Worten, die sonst so herausfordernd leicht klingen, liebevoll. Welch schwere Gedanken müssen ihn beschäftigt haben, um diese Worte auszusprechen. Und dabei ist es doch nicht das Leiden dieser Zeit, vor welchem wir uns fürchten sollen, sondern es ist die Vollendung des Zeitalters, dass eine neue Zeit vor uns steht, in der nach anderen, nach guten Maßstäben regiert wird. Und das ist Freude. Freude auf eine Zeit, in der nicht die Römer die Herrschaft des Landes haben und einfach immer nur größer und größer werden wollen. Eine Zeit, in der nicht unsere Brüder, die Makkabäer, kämpfen müssen um diese Gottesherrschaft und sie meinen, in ihrem Land aufrichten zu können, um dann aber, wie die Pharisäer, so kleinlich zu werden, dass es schon peinlich wird. Eine Zeit, in der das Gesetz des Lebens, das Gesetz des Vaters im Himmel, nicht auf einem Blatt Papier steht und auch nicht in Stein gemeißelt ist, sondern in das Herz eingegraben wird. Dass ich es gar nicht nötig habe, mich vor dem anderen zu schützen, weil der andere wird mich nicht angreifen. Er wird mich nicht beleidigen. Er wird mir nichts Böses tun und wünschen. Eine Zeit, in der ich mich selbst auf das, was mir gegeben ist, freuen kann, es auszubreiten, es zu entfalten, zur Bestimmung meines Lebens zu kommen, ohne dass ich krampfhaft nach immer mehr Erfolgen jagen muss, in der ich mich auch selbst beschränken kann, zufrieden mit dem bin, wenn ich das erreicht habe, wofür mein Leben geschaffen ist. Eine Zeit, in der das Glück, das ich am Morgen empfinde, wenn ich aufwache, bei Weitem das Leid überwiegt, welches der Tag mit sich bringt. Eine Zeit, in der die ganze Menschheit einen Riesenschritt nach vorn macht. Und es heißt nicht, dass das das Ende ist, sondern es ist der Beginn eines neuen Zeitalters. Das Leben möchte sich auch dort weiterentwickeln und entfalten. Und was danach kommt, das wissen wir erst recht nicht. Wir wissen ja noch nicht mal, wann das neue Zeitalter beginnen wird. Aber es wird kommen, es wird kommen. Die ganze Schöpfung ist darauf angelegt, sich zu entwickeln, zu entfalten und vorwärts zu kommen. Und wenn man genau in sich hineinhört, spürt man dieses, dass da ein Drängen ist. Ein Drängen, dass es doch anders sein könnte. Anders sein müsste als jetzt in dieser unvollkommenen Zeit. Ja, das wird eine Freude, wenn wir das erleben können. Aber ich habe 5 Fragen an die Worte von Jesus. Warum kann es denn kein glatter Übergang sein zu dieser Zeit? Warum muss das so katastrophal sein? Ich meine, die Jünger haben ihm ja gezeigt, diesen Tempel, diesen Ausdruck der Macht und vielleicht auch der Macht gegenüber dieser übermäßigen römischen Besatzungsmacht, dass Menschen doch, wenn sie in Einheit und Kraft zusammenfinden, dass sie viel bewegen können, dass sie riesige Steine zusammenfügen können zu einem großen Bau und darin auch den Staat Gottes ausrufen können. Aber Jesus hat abgewehrt. Er hat gesagt, nein, so wird es nicht sein. Es wird nicht sein, dass Menschen immer höher bauen und immer besser werden und dann wird alles schön und friedlich sein. Nein, genau dieser Bau, der so imposant aussieht, der so viele Menschen zusammengeführt hat und eisernen Willen repräsentiert, der wird es nicht überleben. Dieser Bau wird zerstört werden bis auf den letzten Stein. Wie kann Jesus das sagen? Warum kann eine neue Zeit nicht einfach so ruhig daherkommen? Es gibt ja auch hin und wieder mal Zeiten, in denen sich in der Gesellschaft etwas ändert, was auf friedlichem Wege erreicht wird. Aber es stimmt schon, wenn ich zurückblicke in die Geschichte der Zeit, in die Geschichte der Griechen, der Ägypter, die Geschichte Mesopotamiens. Immer wenn ein neuer Herrscher kam, dann wurden erstmal die alten Herrscher ausgerottet, es wurden alle Sympathisanten ausgerottet. Es war ein Morden, ein Blutvergießen, es war schrecklich. Und es verbreitete Furcht und Schrecken. Und dann begann der neue Herrscher seine Macht zu entfalten. Und dann folgte er seinem inneren Plan. Und mal war es richtig genial. Und dann gab es aber auch Zeiten, an denen Herrscher an die Macht kamen, die waren und blieben brutal und hatten nur Eigennutz im Sinne. Und das ist für die Menschen überhaupt nicht gut. Wahrscheinlich ist es normal, dass wenn eine so grundlegende Umwälzung ansteht, weil die Menschheit danach drängt, weil es in den Seelen der Menschen schwingt, da muss doch etwas anderes möglich sein. Es muss doch sein, dass aufgerichtet werden kann ein Reich, in dem nicht Mord und Totschlag sind, in dem nicht Hass und Verleumdung sind, in dem Leben und Leben lassen ist und Lieben lassen. Vielleicht kann man sich das ja vorstellen wie eine Schwangerschaft. Da reift etwas heran und Menschen sehen vielleicht den dicken Bauch, aber sie sehen nicht, was geboren werden wird. Und das geht eine Zeit lang und es spitzt sich zu, bis das Neugeborene, das hinaus will, nicht mehr in dem Bauch der Mutter bleiben kann, weil es zu eng geworden ist. Und es setzen die Wehen ein. Und in dieser Zeit, in der die Mutter Sorge hat und leidet, in dieser Zeit kommt eine Verwandlung, die es bewirkt, dass ein neues Kind geboren wird, das Licht der Welt erblickt. Und das wiederum geschieht mit einem Mal. Was sind diese 4 oder 8 Stunden der Geburt im Vergleich der 9 Monate der Schwangerschaft? Sie sind nichts. Und wenn dann dieses Kind, dieses Baby geboren ist, hat sich die Welt radikal geändert. Aus dem Mann wird der Papa, aus der Frau wird die Mutter. Und das, was man vorher in Gedanken hatte und womit man sich beschäftigt hatte, das zählt alles gar nicht mehr. Die Gedanken fokussieren sich auf das Kind. Und das Kind fordert auch diese Konzentration ein. Es schreit. Es möchte leben. Es möchte sich entwickeln. Und die Älteren, also die Eltern, die tun alles, damit dieses Kind sich entwickeln kann. Damit dieses neue Zeitalter beginnen kann und sich entfalten kann. Aber Jesus, du hast jetzt viel erzählt von diesem Zeitalter und was dazugehört und auch durch welche bewegenden Zeiten, auch leidvollen Zeiten das gehen kann. Aber sage, wann geschieht es? Wann ist es soweit? Du hast gesagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dieses geschieht. Was meinst du damit, dieses Geschlecht? Wir, die wir hier leben? Unsere Kinder und Enkel? Oder noch viel weiter in die Vergangenheit, in die Zukunft? Manchmal scheint es so, du redest direkt von einer Zeit, die unmittelbar bevorsteht. Und dann wieder scheint es so, dass du von einer Zeit redest, die ganz weit in der Ferne ist. Du sagst ja selbst, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und das ist doch ein Prozess, der ein ganzes Weilchen in Anspruch nimmt. Wann wird es sein? Und was wird mit uns sein? Wie werde ich es erleben? Werde ich sterben? Oder werde ich diesen Beginn des neuen Zeitalters erleben? Und wie ist das überhaupt? Du sagst ja du hast einmal gesagt, dass dass die, die dir nachfolgen, in dieser Zeit schon gesegnet sind, auch wenn sie vieles verloren haben. Aber dass sie in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben erhalten werden. Heißt das, dass wenn ich jetzt mein Leben verliere, dass ich es wieder erhalten werde? Oder vielleicht denke ich auch zu ich bezogen. Vielleicht geht es ja gar nicht um mich, vielleicht geht es ja um das Volk der Menschen. Dass Menschen manchmal, Völkerstämme, die Weltbevölkerung, dass sie manchmal sich selbst vergisst. Dass sie das vergisst, was sie als Mensch auszeichnet. Dass sie ihren Schöpfungsauftrag vergisst und zum Unmenschen wird. Aber wenn sie sich besinnt auf die gute Nachricht, auf das Evangelium, wenn sie zurückfindet zu ihrem eigentlichen Auftrag, sich hinzuentwickeln zu dem Schöpfer des Lebens, dass ihr dann ewiges Leben verheißen ist. Oh, wie sehr wünsche ich es der Menschheit, dass sie dies ergreifen kann. Und wie wenig ist doch mein eigenes Leben dazu wert, dass ich es hoch rechnen müsste. Ich habe auch eine Frage, wie das ist mit dieser, ja, schon mit dieser Auswahl, die du treffen wirst. Jesus, du hast gesagt, da werden Menschen da sein, zwei Menschen, der eine bleibt in seiner Umgebung, der andere wird gerufen durch die Boten, die Menschen rufen, die dir nachfolgen. Oder auf der anderen Seite habe ich noch deine Worte im Ohr, als du dieses Bild erzählt hast von dem Weizen, der wächst und von dem Feind, der Unkraut gesät hat. Und dass dann die Arbeiter kommen und sagen, wir reißen das Unkraut mit raus gleich, dann ist es gut, dann kann der Weizen in Ruhe wachsen. Und du sagst, nein, 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 ihr könnt doch das gar nicht unterscheiden. Lasst mal beides wachsen. Und am Ende werden die Erntehelfer kommen und werden das Unkraut sammeln und es verbrennen. Und hier sagst du, Jesus, es werden die gesammelt werden, die dir nachfolgen. Was ist leichter? Welche sind mehr? Also ich würde immer das geringere ja sammeln. Es wird eine Trennung geben. Aber hilft das wirklich? Es gab schon einmal eine Trennung. Du hast Noah beauftragt, die Arche zu bauen und ihn und seine engste Familie zu retten, mitsamt allen Tieren. Hat das geholfen? Du hast dir damals geschworen, ich werde die Menschen nie mehr vernichten. Und dennoch sind die Menschen wieder böse geworden. Sie haben wieder ihren eigenen Lebensplan aus den Augen verloren. Wie kommt das? Kann man das Gute ausselektieren, ohne dass es nicht wieder schlecht wird? Oder schau, unsere Pharisäer, das sind die Nachfahren derer, die gekämpft haben für die Freiheit, für die politische Freiheit unseres Landes. Der Makkabäer. Und wie sehr haben sie sich für dich eingesetzt? Für Gott, Yahweh. Wie sehr haben sie gekämpft, haben ihr Leben gelassen, haben Opfer gebracht. Und nun kritisierst du sie. Weil sie so kleinlich sind, weil sie oft unehrlich sind. Kann man wirklich mit einer Selektion ein kommendes Zeitalter gestalten? Das ganze Gesetzbuch ist voll, dass dass Gott, der Herr, das Böse in seinem Volk ausrotten möchte. Und deswegen mussten Menschen getötet werden. Aber sie haben es nicht geschafft. Sie haben es einfach nicht geschafft. Wird Selektion das bringen? Jesus, ich weiß es nicht. Die Frage geht an dich. Was ich mich auch gefragt habe, warum denn, wenn das kommende Zeitalter kommt, wenn das Zeitalter des Menschensohns kommt, warum dann die Völker, die Stämme wehklagen? Ist doch eigentlich ein Grund zum Jubeln, oder? Da wird es endlich gerecht zugehen. Da wird endlich eine Zeit anbrechen, in der das Leben seine Bestimmung erfindet. Warum ärgern die sich? Warum werden wehklagen alle Stämme des Landes? Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Kann es sein, dass man vielleicht so sehr in den alten Gewohnheiten gefangen ist und sie einfach nicht lassen möchte, und man merkt aber, wenn der Sohn des Menschen kommt, dann wird man manche Gewohnheiten lassen dürfen, weil sie nicht dazu passen. Und was ist das nicht für eine schöne Gewohnheit, sich über den anderen lustig zu machen oder auf Kosten des anderen zu leben oder einfach nur den anderen, der neben mir lebt, zu ignorieren. Und die Menschen, die werden es ahnen, dass wenn sie nicht ihr Leben grundlegend ändern, dass sie verloren sind. Verloren in einem Reich, in dem Maßstäbe herrschen, denen das Leben würdig ist. Jesus, wenn die Zeit reif ist, dann wird der Menschensohn kommen, der das Leben verkörpert. Und dann werden die Menschen leben in ihrer Bestimmung. Und wie reift diese Zeit? Wie wird es sein in der Zeit der Schwangerschaft? Ist es nicht so, dass auch jetzt schon einfach Menschen da sind, die nach diesen Regeln des Himmels ihr Leben gestalten und andere teilhaben lassen? Ist es nicht so, dass auch jetzt in diesem Augenblick es möglich ist, dass das Herz aus Stein verwandelt wird in ein Herz aus Fleisch? Dass es schlägt in Liebe und Zuneigung und in sehr großem Verstehen auch zum anderen? Und dass dieses Herz einen großen, großen Horizont hat, in dem viele Menschen ihre Daseinsberechtigung und ihr Platz finden. Und so ist es, dass egal, wann dieses kommende, wann die Vollendung des Zeitalters sein wird und wann der Sohn des Menschen kommt, dass wir in dieser Zeit der Schwangerschaft dieses mittragen und vorbereiten können, indem wir einfach auf unseren Meister Jesus hören, seine Lebensprinzipien in uns tragen und aufsaugen und ausleben und immer wieder fragen: Meister, ist es okay so? Lebe ich in dieser Bestimmung, die mir zugesprochen ist? Bin ich unter meinen Möglichkeiten? Oder kann ich da noch etwas in mir tun, was dieses Leben reicher und dem kommenden Zeitalter stimmiger macht? Ich glaube, das ist gut. Sich einfach immer wieder zu reflektieren und zu fragen: Ist es okay, Jesus? Ich möchte mich ganz nach diesem Reich der Himmel ausrichten. Ich höre deine Worte, ich nehme sie in mich auf und ich bin bereit dazu, dass der Vater im Himmel meinen Horizont weit macht, dass er mein Herz weich macht und dass meine Seele schwingt, atmet und den, der neben mir steht, der vor mir steht, der hinter mir steht, in sein Herz aufnimmt und diese Menschen gesegnet sind im Namen unseres Herrn Jesus. Das will ich verwirklichen, das ist gut. Amen.